Heute sehe ich keine Bibeln auf dem Tisch. Doch. Vielen Dank für den schönen Lobpreis. Herr, wir preisen dich. Das war echt toll. Es war schön, wie du uns berührt hast, Herr. War schön, deine Gegenwart zu spüren, Herr. Danke, dass du auch unsere Gefühlswelt ansprechen möchtest. Dass du ein Gott bist, der uns einheitlich ansprechen möchte. Nicht nur unseren Intellekt, sondern auch unsere Gefühle, Herr. Dafür preise ich dich. Vater, wir proklamieren jetzt in dem Raum, dass das Reich Gottes hier ist. Wir erklären, Herr, dass alle Möglichkeiten des Himmels hier sind. Und es ist unabhängig von irgendeiner Person, Herr. Es ist abhängig von dir allein, Herr. Dadurch, dass du dich entschieden hast, Herr, hier bei uns zu sein, ist alles möglich. Vater, ich danke dir auch für dein Wort. Bete, Herr, dass dein Wort nicht nur ein Menschenwort ist, Herr, sondern dass du in unsere Herzen hineinsprechen kannst. Dass du was pflanzen kannst in uns. Und dass du einen Hunger in uns zur Geburt bringst. Einen Hunger nach dir. Einen Hunger nach Wahrheit. Einen Hunger nach mehr von dir. Dafür danke ich dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Ist noch ein prophetisches Wort da? Ich habe noch einen Eindruck, da ist eine Mutter, die entweder in der Schule oder im Kindergarten ein bisschen Probleme hatte, weil sie, da ist irgendwas gelaufen in der Schule oder im Kindergarten, irgendwas mit Okkulten und du bist nicht hingestanden und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, dass du gesagt hast, oh, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Und ich glaube, dass der Herr uns oft dazu beruft, im Hintergrund zu beten. Wir müssen klar und deutlich sein in unserem Handeln und in unserem Reden. Aber manchmal ist Gnade von Gott da, Dinge zu übersehen, um Menschen zu gewinnen. Die Menschen draußen sind auf der Suche nach einem Gott. Sie sind auf der Suche nach einem irgendwas. Und solange sie es nicht besser wissen, ja, sind wir da. Sind wir notwendig. Herr, ich preise dich einfach jetzt für die Frau. Bete, dass du sie segnest, das Kind segnest. Danke, dass deine Bewahrung über unseren Kindern ist in den Schulen. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort wieder aufgerichtet wird und das Gebet in den Schulen. Amen. Amen. Ich finde es interessant, was du gesagt hast, Ralf, mit dem jetzt wieder neue Hauskreise bilden und so. Ich möchte euch echt da ermutigen. Ich möchte euch auch ermutigen, vielleicht auch andere Wege zu gehen. Wenn ihr spürt, dass alte Wege nicht funktioniert haben. Ja, es ist oft bei uns im Leben, dass wir Dinge machen aus Gewohnheit, weil wir es nicht besser wissen. Aber Gott möchte uns herausfordern und sagen, komm, such mich neu in dieser Sache, such mich neu in dieser Geschichte. Ich habe Menschen kennengelernt in der Schweiz. Jetzt zum Beispiel hat sich einer bekehrt, der Heilpraktiker ist. Und der erste Gedanke, oh, da ist ja ganz schön viel Okkultes bei dem. Und dann könntest du stundenlang wahrscheinlich Befreiung machen, um ihn auf Spur zu bringen. Aber weißt du, Gott hat oft noch gar nicht so viel Interesse, uns auf die Spur zu bringen. Ja. Wir sehen Isaak und Rebekka, Jakob, der für seine Frau gearbeitet hat. Als die dann gegangen sind, hatte sie die Hausgötzen ihres Vaters mitgenommen gehabt. Und Gott hat die zwei trotzdem gesegnet gehabt. Wir dürfen keine Angst haben vor Esoterikern. Auf jeden Fall, dieser Esoteriker hat sich bekehrt und war so begeistert von Gott. Der ist so voller Feuer. Der Mann ist 70 Jahre alt. Der hat jetzt 3 Hauskreise gegründet. In dem Hauskreis, nach der Dings, wenn einer irgendwie Rückenschmerzen hat, dann wird er halt geknetet oder irgendwas. Das ist gigantisch. Ich habe einen jungen Afrikaner kennengelernt, der sehr stark in der Hip-Hop-Szene ist. Und als er sich bekehrt hat, das Erste, was er gemacht hat, seine Freunde einzuladen. Und dann haben sie eine Hip-Hop-Session gemacht. Und nachdem sie gesungen und er gerappt hat und so, hat er ihnen einfach Gottes Wort weitergegeben. Und die treffen sich jetzt regelmäßig. Das sind über 30 Leute, die sich da regelmäßig treffen. Und die haben keine Ahnung, dass das Kirche ist, was sie machen. Das ist Gemeinde, was sie machen. Das ist Gemeinde. Ich habe ein Buch gelesen gehabt vor langer, langer Zeit. Und dieses Buch, da beschrieb der Autor, es ging auch in der Schweiz war das, sie wollten Menschen erreichen in der Schweiz. Und dann haben sie gesagt, was machen wir? Und dann kam ein prophetisches Wort, ladet alle, die mit okkulten Dingen zu tun haben, ladet die Heilpraktiker, die Schamanen, ladet sie alle in ein Hotel ein. Und sie haben sie eingeladen, sie hatten tolle Flyer gemacht und sie hatten das genannt gehabt, diese Veranstaltung, African Spirit Night. Der Gastsprecher war ein Afrikaner, deshalb African Spirit Night. Und dann war dieser Raum mit 292 Schamanen, was weiß ich, was es alles gibt, Hellseher und all diese Leute waren versammelt in diesem Raum. Und der Prediger hat einfach gerufen, wer Heilung braucht und dass in Heilung passiert. Er hat über den Dienst der Engel gesprochen und erst am Schluss, als die Leute das nicht mehr ausgehalten haben, hat er ihnen erzählt, um was es geht, Jesus. Und da haben sich so viele bekehrt. Und die Leute wurden aber nicht rausgeholt und in irgendeine Gemeinde reingesetzt, sondern sie haben sich getroffen in ihren Gruppen. Und dann kam jemand dazu und hat ihnen das Evangelium in dieser Gruppe erklärt. Und schon war wieder etwas gepflanzt in einem Ort. Und so sagt es, möchte es Gott, dass wir hineinpflanzen. Wir sind zum Pflanzen berufen. Ein anderer hat sich bekehrt und er war dauernd dabei, in irgendwelche Bars zu gehen. Und das geht natürlich als Christ überhaupt nicht. Aber er war voll Feuer. Aber das war sein Leben. Das war sein Umfeld. Seine Freunde waren in diesen Kneipen. Und irgendwie kam ein Gespräch mit den Kneipenbesitzern. Da hat der Kneipenbesitzer gesagt, naja, willst du nicht hier ein Treffen machen? Und sie haben angefangen, in der Kneipe ein Treffen zu machen. Und er sagte, zuerst sind manche abwehrend. Aber wenn du einfach da bist, nicht nur hineinkommst, geschwind und sagst, so und so geht es, sondern mit ihnen lebst und mit ihnen ihre Dinge teilst. Dann erzählte er, ich habe ihn jetzt vor 2 Monaten getroffen, er erzählte mir, weißt du, zuerst war die Bierflasche auf dem Tisch, ganz normal. Und dann kam einer von den Hells Angels und hat sich dazu gesetzt. Und dann wurde ein Joint rumgekreist. Und er war da mittendrin. Dann sagt er beim nächsten Treffen und beim übernächsten Treffen, auf einmal war kein Joint mehr. Dann war die Bibel das Wichtigste. Sie treffen sich, 10 Leute treffen sich, haben ihr Leben Jesus hingegeben. Aber sie müssen nicht mehr aus ihrem Leben rausgehen und einem religiösen Jesus dienen. Versteht ihr? Sondern sie bleiben in ihrem Umfeld. Ich war so lange in Gemeinden. Ich tue das gerne. Ich liebe Gemeinde. Ich liebe es, wenn wir zusammen Gott anbeten. Aber ich würde es auch lieben, wenn wir Gott in unseren Orten anbeten, wo wir sind, ohne rausgepflanzt zu sein. Also seid ermutigt, was zu gründen, was aufzubauen. Vielleicht spielst du gern Fußball, dann triff dich doch mit jemandem, der Fußball spielt. Wisst ihr, die Menschen haben da draußen ein Bild von uns Christen, dass wir Pfurzklemmer sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein schwäbischer Ausdruck. Ja, aber wir sind im Leben. So viele Christen haben ein Doppelleben, eins in der Gemeinde und eins draußen. Warum? Sie sind frustriert, weil sie in der Gemeinde irgendwie nicht zurechtkommen, aber draußen kommen sie auch nicht zurecht. Und solange wir Doppelleben haben, solange wir nicht wir sind, wie wir sind, mit Gott gefüllt, dann ist es immer komisch. Dann fühlst du dich da nicht wohl oder da nicht wohl. Gott möchte nicht aus unseren Familien herausreißen. Als ich mich bekehrt habe, das Erste, was war, ich war immer in Gemeinde, ich war immer im Gottesdienst, ich war irgendwo immer. Und meine Familie war, das waren die Heiden, die es nur zu bekehren gibt. Aber die fallen da nicht drauf rein. Die fallen da nicht drauf rein. Aber wenn du mit ihnen Zeit verbringst und dich nicht aussonderst, dann kriegst du sie. Dann kriegst du sie. Liebe ist nicht nur ein
du siehst aber schön aus.
Nein. Liebe ist Zeit miteinander verbringen. Wir kommen heute zu Gottes Wort. Das Wort würde ich jetzt beschreiben, Gottes Kraft. Es geht um Gottes Kraft in unserem Leben. Ja? Wenn ihr Bibeln habt, bitte schlagt mit mir auf. 2. Timotheus 3. Da heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Das sollst du wissen. Gott sagt, ja, ab Vers 1 bis 5. Gott möchte, dass wir das wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das beschreibt doch eigentlich unser, was im Fernsehen, was wir Tag für Tag sehen. Ja, wenn du die Sendungen siehst im Fernsehen, was so tagsüber läuft, was weiß ich, Familien im Brennpunkt, irgendwelche Kinder, die Amok laufen, all das. Ja, wir sehen in unserer Gesellschaft, dass die Menschen nur noch drauf bedacht sind, was kommt, was springt dabei für mich raus? Was kommt für mich dabei raus? Und Gott möchte, dass wir das wissen, dass es so ist. Dann sind wir nicht enttäuscht von Menschen. Die Menschen sind prahlerisch. Ich bin der. Lästern. Lästern hat so Konjunktur. Es wird nichts mehr Gutes an irgendjemanden gelassen. Unsere Politiker werden in den Schmutz gezogen, ob es zum Thema passt oder gar nicht. Wir haben eine Mentalität entwickelt, ja, Comedy nennt sich das, ja, wo immer mehr das Programm ist voll davon, von irgendwelchen Leuten, die andere wieder über andere herziehen. Also wirklich auf dem niedrigsten Niveau. Aber es wird immer mehr Comedy, Stand-up-Comedy oder was weiß ich, wie man das alles nennt. Das wird nur gelästert. Es wird herab in den Dreck gezogen. Auch das, was heilig ist, wird in den Dreck gezogen. Wir sehen in Stuttgart 21, ja, wie die Menschen verfeindet einander gegenüberstehen. Leute, die sonst miteinander arbeiten, sind auf einmal Spinnefeind und reden auch so demnach miteinander. Und wir glauben, das ist einfach nur in der Welt. Aber das ist nicht nur in der Welt, das ist auch in der Gemeinde. In Vers 5 heißt es, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ein Schein von Gottesfurcht. Aber die Kraft verleugnen sie. Und das ist ein Bild für viele, viele Gemeinden, ja, die einen Schein von Frömmigkeit haben. Die einen Schein von Frömmigkeit haben. Aber die Kraft Gottes ganz außen vor ist. Das Opfertod Jesu steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das ist zu blutrünstig. Das Evangelium ist nicht gesellschaftsfähig. Und dann befolgen sie irgendwelche Regeln. Das findest du überall, egal wo du hingehst. Ob das, was weiß ich, ein Frauenkreis ist, wo sich mehr über Ernährung beschäftigen als über Gott. Das triffst du überall. Letzte Woche war ich bei meinem Vater, ihm einen Schrank aufbauen helfen. Und auf einmal klingelt es an der Tür. Zwei Frauen, Zeugen Jehovas. Und mein Vater, so höflich wie er ist, bittet sie natürlich rein und setzt ihnen schon Tee auf. Und ich dachte, Herr, du bist echt witzig, hey. So, ich war so am Arbeiten und sie waren so am sich vortappeln mit ihren Sprüchchen. Und dann fragen sie mich, wissen Sie denn, wie Gott heißt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, wie Gott heißt. Und ich habe ihnen erklärt, wie Gott wirklich heißt. Ja, die verschiedenen Aspekte von Gott. Habe ihnen erzählt, worauf es ankommt, dass jemand da ist, der sie liebt. Und dass sie sich das nicht verdienen können, was sie da tun. Sie können sich die Liebe Gottes nicht verdienen. Sie können sich das Himmelreich nicht verdienen. Es war ein Opfertod, der für sie stattgefunden hat. Die zwei Frauen waren tapfer. Sie haben es über 1,5 Stunden ausgehalten. Und sie haben viel von einem Gott gehört, der sie liebt. Der sie liebt. Und das ist, was Gott sagt zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Für das Evangelium da sein. In Daniel 11, Vers 32 steht, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich kraftvoll erweisen und entsprechend handeln. Darin liegt das Geheimnis. Wir müssen Gott kennen. Gott kennen heißt leben. Ich liebe es, über die Namen Gottes zu sprechen. Und ich möchte gern mit euch ein paar Namen Gottes anschauen heute an diesem Tag. Und ich wünsche mir, dass wir erkennen, wie man den Namen Gottes erlebt in seinem Leben. Der erste Name, den ich mit euch teilen möchte, ist Yahweh Shalom. Gott, unser Friede. Dieser Name taucht auf, als Israel von den Midianitern besetzt war. Und da war ein Mann, der den Widerstand probte in einer kleinen Höhle. Er hat sich ein bisschen von dem Gerste oder Weizen, was da gab, genommen gehabt und hat es in dieser Höhle, ihr kennt es besser, wie geht es? Worfeln, oder? Gedroschen, ja. Und er hat es im Verborgenen gemacht, Angst vor den Midianitern. Er war dabei, ein bisschen Nahrung für sich und seine Familie zu produzieren. Und immer auf der Hut, ob die Midianiter irgendwo sind. Die wussten genau, wann Erntezeit ist. Die wussten genau, wann es was zu holen gibt in Israel. Und er hat es im Verstecken versteckt gemacht. Und dann kommt der Engel des Herrn. Ein Bild für Jesus, eine Offenbarung Jesu im Alten Testament. Immer wenn es heißt, der Engel des Herrn, dann war das die menschliche oder Offenbarung Jesu im Alten Testament, bevor er den Leib Jesu, also Jesus war. Jesus ist ja schon immer gewesen. Und dann kommt der Engel des Herrn und er opfert ihn und der Engel des Herrn sagt zu ihm, Gideon, du streitbarer Held, du starker Mann Gottes. Und der Engel des Herrn ermutigt ihn. Und Er ist versteckt. Er ist im Krieg. Und dann erlebt er den Namen Jahwe Shalom. Der Herr, mein Friede. Inmitten von Krieg erlebt Gideon Gott den Frieden. Gideon war nicht in einer Bibelschule, wo er die 17 verschiedenen Namen Gottes auswendig gelernt hat, sondern im Leben, in seiner Situation, erlebte er den Namen Gottes. Er erlebte die Gegenwart Gottes in seinem Unfrieden, in seinem Kriegszustand, erlebte er den Namen Gottes. Das ist eine ganz andere Basis, zu wissen, der Herr ist mein Friede, wenn Krieg draußen herrscht. Den nächsten Namen, El, ich hoffe, es sind keine Hebräisch-Könner da. Der nächste Name heißt El Roi. Das heißt Gott des Sehens. Dieser Name begegnet uns bei Abraham und bei Hagar. Wir lesen diese Geschichten zu schnell. Der Heilige Geist sollte uns hineinführen in die Bibel, in diese Geschichten. Diese Hagar war eine Magd, die Magd Sarahs. Und als Abraham und Sarah keine Kinder hatten, also noch kein Kind hatten, dann sagte Sarah, nimm die Hagar. Und er ging zu ihr ein und sie war schwanger. Und endlich, sagt sie, endlich bin ich jemand. Sie war eine Sklavin aus Ägypten. Aber sie trägt den zukünftigen Auserwählten in sich, denkt sie. Endlich bin ich jemand. Endlich hat Gott mich gesehen. Und sie fing an, schnippisch zu werden zu Sarah. Und die Bibel sagt, und Sarah demütigte sie. Und als Sarah sie gedemütigt hat, ist sie geflohen in die Wüste. Und in dieser Situation, als sie in der Wüste war, begegnet ihr der Engel des Herrn. Und er sagt zu ihr, Hagar, geh wieder zurück, demütige dich unter Sarah. Denn das Kind, was du in deinem Leib trägst, das soll ein großes Volk werden. Und wisst ihr, Hagar bedeutet flüchtig. Der Name bedeutet auf der Flucht sein. Und sie war auch auf der Flucht. Eine Situation in ihrem Leben, ein Druck, eine Demütigung, die sie nicht ertragen wollte. Und sie ist geflohen. Und dann erlebt sie, dass der Herr sie sieht. Sie in ihrer Flucht. Das ist ein ganz anderer Zugang zu dem Namen. Der Gott sieht dich nicht nur im Gottesdienst, ob du schön mitsingst oder nicht. Dieser Name wird offenbart in der Situation, in dem Ort des Drucks, in der Situation, wo du drin bist. Da brauchst du eine Offenbarung des Namen Gottes für dich. Nächster Name, den ich euch vorstellen möchte, heißt Palet, Befreier. Der taucht auf in den Psalmen und da heißt es, Psalm 18, dem Chorleiter von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hat, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. David, der einen großen Sieg errungen hat für das Volk Gottes, als er Goliath besiegt hatte, der aufgenommen wurde in die königliche Familie und der eine Intrige zum Opfer fallen sollte, ja, als Saul voller Neid ihn immer wieder ans Leben trachtete. Und immer wieder war sein Leben nahe dem Tod. Und immer wieder war er dabei, irgendwo eingekesselt zu werden. Aber er lernte den Namen Palet kennen, als der Herr den die Befreiung gebracht hat über Saul. Als der Herr ihn herausgezogen hatte. Die Namen Gottes, die lernen wir nicht nur in einem Studium, die lernen wir im Leben. Schafat. Ich nehme extra Namen, die nicht so bekannt sind. Schafat bedeutet Richter. Und dieser Name taucht auf, als Abraham mit Gott verhandelt über Sodom und Gemorra. Wenn nur 50 Gerechte sind, bitte. Und da heißt es, ferne sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit den Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei das von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und Abraham merkte, wie gerecht Gott ist, dass Gott ein Richter ist, dass Gott der ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt, sondern wenn das Maß voll ist, dann kommt das Gericht Gottes. Der nächste Name, Gaol. Das bedeutet Erlöser. Diesen Namen sehen wir in Hiob 19, Vers 25. Da heißt es, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen. Aber nicht als Fremden. Es gibt ein wunderbares Lied, mein Erlöser lebt. Von Hillsong, oder? Ja, my Redeemer lives. Mein Erlöser lebt. Und wir singen das. Und manchmal musst du Leute sagen, ja, ihr wisst ja, wie das ist manchmal, wenn man Lobpreis macht und wenn man manchmal so einen Zehenhaufen vor sich hat. Mein Erlöser lebt. Das eine ist ein Lied. Das andere ist, Hiob steckt in einer Prüfung drin, steckt in einer Qual drin, die wir uns gar nicht vorstellen können als Menschen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, meine ganzen Kinder zu verlieren, mein ganzes Hab und Gut zu verlieren, selber angetastet zu werden bis aufs Äußerste. Die Bibel beschreibt, er nahm eine Glasscherbe, um sich zu kratzen. Und dieser Mann sagt, mein Erlöser lebt. Was für ein Zeugnis. Mein Erlöser lebt. Gott ist es, der erlöst. Aber Gott wird dich nicht im Gottesdienst erlösen, sondern er wird dich in deinem Leben erlösen. Wenn wir in der Not drin sind, dann müssen wir schreien zu Gott und sagen, du bist meine Rettung, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg. In der Situation. Und dann wird die Kraft Gottes kommen. Kadosh bedeutet heilig. Und Kadosh taucht auf in Jesaja. 29 Mal sagt Jesaja, der Heilige. Jahwe, der Heilige. Warum sagt es ausgerechnet Jesaja? Weil Jesaja eine Offenbarung Gottes hat. Die Bibel sagt in Jesaja 6, und im Todestag des König Usias sah ich den Herrn auf einem erhabenen Thron sitzen. Und er sah die Engel. Und er sah diese Wesen, die Cherubims, die sprachen heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig, heilig ist der Herr. Die sind nicht programmiert, diese Cherubims. Diese Engel sind nicht programmiert, dass sie permanent dasselbe reden müssen. Ich habe mir das am Anfang immer vorgestellt. Es muss ja super langweilig sein, im Himmel zu stehen und die ganze Zeit immer nur heilig, heilig, heilig zu rufen. Ja, euch geht's nicht so. Aber mir geht es manchmal so, dass ich denke, ob dafür genug Fun dabei ist. Aber wisst ihr, diese Atmosphäre, war so ehrfurchterbietend. Und Jesaja hat gesagt, oh weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und das ist nicht etwas, was zum Protokoll gehört, sondern Jesaja hat es so verspürt. Es war keine Stimme da, die ihn verklagt hat, aber er spürte die Gegenwart, die Heiligkeit Gottes. Und er selber hatte dann Erkenntnis über seinen Zustand. Wisst ihr, wenn die Gegenwart Gottes in dein Leben kommt, ja, und du deine Unwürdigkeit spürst, wenn du den Schmutz spürst, den du noch in dir trägst, das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Ebene der Befreiung. Menschen kommen immer und denken, dass sie von schlechten Gewohnheiten einfach so befreit werden. Ja, es war auch eine Zeit lang sehr modern. Wegen allem ist Befreiung zu suchen. Ja, hinter allem steckt irgendein Dämon oder sowas. Und das ist sehr, sehr bequem. Du gehst einfach hin. Irgendeiner sagt einen Spruch über dir und dann bist du die Sache los. Aber es gibt Bereiche, wo du nur hineinkommst, indem du die Heiligkeit Gottes erlebst, indem du merkst, hey, so wie ich bin, das ist nicht genug. Ich möchte Gott antworten. Und der Heilige Geist ist es, der von Schuld und Sünde überführt. Es sind nicht fromme Reden, die dich überführen, sondern sind die Momente, wo der Heilige Geist Zugang hat in dein Herz. Und da Dinge hineinspricht. Und seine Heiligkeit offenbart. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn Paulus über die Gaben gesprochen hat, sagt er, wenn ihr Gottesdienst habt und in Zungen sprecht und einer hat ein prophetisches Wort und jemand kommt rein und wird von diesem Wort überführt, auf einmal merkt diese Person, die neu in den Gottesdienst kommt, der spricht über mein Leben. Fällt hin und bekehrt sich. Das sind Bekehrungen. Der Heilige Geist spricht in unser Herz. Der Heilige Geist überführt uns von Dingen. Nicht ein, wer will in den Himmel? Jeder möchte in den Himmel, oder? Jeder stellt sich den Himmel irgendwie vor. Ja, und jeder möchte doch eigentlich. Wenn man die Wahl hat, Hölle und Himmel, dann möchte doch jeder in den Himmel. Aber keiner möchte sich ändern. Das ist der Unterschied. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, der wird es erhalten, bekommen. Es ist nicht nur, dass wir Jesus ein bisschen in unser Leben hineinlassen und sagen, komm Jesus, bring noch ein bisschen Pep hinein. Ja. Außerdem sind die Leute so nett in der Gemeinde. Ja. Oder ich bin da krank und ich brauche da Heilung. Oder hilf mir, eine Karriere zu machen. Der Segen des Herrn macht reich, sagt das Wort. Aber darum geht es nicht, sondern die Bibel sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Jesus ist nicht gekommen, um dir ein angenehmes Leben zu ermöglichen, sondern Jesus ist gekommen, um uns aus diesem verderbten Geschlecht zu erretten, zu erlösen, uns in eine Gemeinschaft mit Gott hineinzubringen, die einzigartig ist. Kadosch, heilig. Gott ist so heilig. Aber er ist nicht heilig, weil er nichts mit der Sünde zu tun haben möchte. Sondern Gott hat permanent bewiesen, dass er die Menschen liebt und dass er mit Sündern zusammenkommen möchte. Aber unsere Reaktion auf seine Heiligkeit, auf diese Reinheit, ist, dass wir uns zurückziehen. Wir ziehen uns zurück. Adam und Eva haben sich versteckt, nicht Gott. Er kam und rufte, Adam, Mensch, wo bist du? Da sagen die, ja, wir haben deine Stimme gehört und haben uns versteckt, weil wir nackt waren. Und so kam Scham in Menschen hinein. Und als Jesus gestorben ist, hat er diese Scham zerstört. Was meint ihr, warum der König der Erde, der König des Himmels, nackt aufgehängt wurde? Ohne Kleider. Und ich weiß nicht mal, ob da noch ein Lendenschutz dabei war. Sondern Gott war entblößt. Gott hat sich komplett entblößt für uns, um diese Scham zu brechen am Kreuz. Diese Scham der Sünde zu brechen. Scham ist einer der größten Probleme im Reich Gottes. So viel Scham ist noch in dem Volk Gottes drin. Tief sitzende Scham. Und Gott befreit von dieser Scham. Aber wir müssen uns das bewusst machen. Der nächste Name ist Jahwe Jire, der Herr, mein Versorger. Der Herr, mein Versorger. Wenn du ein dickes Auto fährst, ein dickes Bankkonto hast, dann ist dieser Name eine Information für dich. Aber wenn du eine alleinerziehende Frau bist oder alleinerziehender Mann bist und das Geld knapp ist, dann hast du einen ganz anderen Zugang zu diesen Namen. Dann stellst du dich ganz anders zu diesen Namen. Dann ist es diese Verheißung was ganz anderes für dich. Dann ist es nicht eine Option. Naja, ja, wenn ich es mir nicht kaufen kann, dann kann es der Herr mir kaufen. Nee. Wisst ihr, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 7 war. Und meine Mutter war dann mit uns 4 Kindern allein. Und sie musste uns 4 Kinder durchbringen. Marmeladenbrot schmeckt ganz gut, wenn man Marmelade hat. Ich habe gelernt, auch in solchen Zeiten, nicht freiwillig, ja, aber es gab oft Zeiten, wo wir gehungert haben. Ja. Und ich bin echt dankbar für diese Zeiten. Mein Schwiegervater sagt immer zu unseren Kindern, gönnt euch mal einen Hunger. Wenn ihr mal richtig hungrig seid, dann macht euch mal ein schönes Brot mit ein bisschen Butter und einer Tomate. Ihr werdet sehen, wie lecker das ist. Und wenn wir so überfüllt und übersättigt sind, ist es oft, wissen wir diese Dinge gar nicht zu schätzen. Es sind 4% der Menschheit, die in so einem Saus und Braus leben, wie wir hier in Deutschland. Aber Gott ist ein Versorger. In allen Bereichen. Er ist ein Versorger. Diese Versorgung ist nicht nur materiell, sondern Gott versorgt deinen Geist mit all dem, was du brauchst. Die Forschung hat so viel Entwicklung ist vorangegangen. Die Verhaltensforschung, wie ein Mensch aufwächst. Ja. Es gab einen Versuch, da haben sie ein Kind nur ernährt und ohne Zuspruch aufgezogen. Sie haben versuchen wollen, was passiert mit so einem Menschen. Und dann haben sie gemerkt, dass Babys, die keine Ansprache und die keine Berührung haben, einen sogenannten Hospitalismus entwickeln und sich immer nur hin und her wenden und sich drehen. Und es ist für mich manchmal, als wie sich selber trösten. Sich ein bisschen wiegen, ja. Wenn wir nicht versorgt werden, Mangelerscheinung in unserem Leben kommt. Das ist furchtbar. Und Gott ist unser Vater. Gott ist unser Versorger. Gott versorgt dich in deiner Emotion, in deinem Geist. Aber wenn wir immer nur Ablenkung haben und gar nicht merken, was uns wirklich mangelt, oft kennen wir uns selber nicht. Wir wissen selber nicht, was uns fehlt. Weil wir uns alles immer nur zudröhnen mit irgendwas. Für mich gab es früher immer einen guten Grund, einen Joint zu rauchen. Wenn ich gut drauf war, super, dann rauchen wir mal einen Joint. Und wenn ich schlecht war, drauf war, habe ich gedacht, hör, jetzt rauchst du mal ein, dann wirst du vielleicht besser drauf. Aber wenn du dich selber nicht kennst und du irgendwelche Hilfsmittel permanent brauchst, Antidepressiva, um gut drauf zu sein, und abends ein Gegenmittel, um wieder runterzukommen. Permanent brauchen wir was. Aber Gott ist unser Versorger. Und Gott möchte uns versorgen in allen Bereichen unseres Lebens. Jahwe Rapha, der Herr, unser Arzt. Wir glauben doch gar nicht, dass Jesus unser Arzt ist. Wir gehen immer zuerst zum Arzt oder gucken, was in dem Pillenschrank drin ist. Aber Kinder glauben das zum Beispiel. Meine Tochter hat mich so beschämt, sie war ein kleines Mädchen. Sie war 3 Jahre alt. Und sie war bei ihrem Onkel in der Schweiz übers Wochenende. Und die haben dann Pizza gegessen und ihr ist so schlecht geworden. Und dann bekommen wir in der Nacht einen Anruf. Meine Tochter ist dran. Papa, du musst beten. Mir ist schlecht. Sie hat zu ihrem Onkel gesagt, nein, sie möchte nichts haben. Sie möchte nur, dass Papa betet. Und sie rief an und wir haben zusammen gebetet. Und ich war so dankbar. Das war so ein Glücksmoment für mich. Weil die Basis gelegt worden war, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Immer wieder. Und immer wieder hat Gott sich bewiesen, dass er die Bauchschmerzen berührt hat. Und das ist was Wunderbares, wenn wir so ein Fundament kriegen. Da ist jemand, der vertrauenswürdig ist. Da ist jemand, der alle meine Nöte getragen hat. Und wisst ihr, die Salbung kommt und die Salbung wird stärker. Sie wird immer stärker in unserer Mitte, wenn wir Gott mehr und mehr kennen. Wenn wir mehr und mehr gefestigt sind, dann wird die Salbung steigen. Und wir werden mehr erleben im Bereich Heilung. Wir werden mehr erleben. Ich glaube das. In Südamerika gibt es einen Dienst, die öfters Totenauferweckung erleben. Richtige Totenauferweckung. Ich habe eine Geschichte gehört. Da ist ein Zauberer, der seine Söhne verflucht hat, weil sie das Evangelium aufgenommen haben. Der hat seine Söhne verflucht und dieser Fluch kam auf ihn. Und er starb. Und diese 2 Söhne gingen hin und der Jüngere hielt den Vater im Arm und betete. Und er betete nicht nur 2 Stunden, nicht nur 3. Er betete 2 Tage. Und dieser Zauberer kam zum Leben zurück. Und dieser Mann konnte weder lesen noch schreiben. Und er beschrieb, was er gesehen hat. Dass da ein Mann war, der in weißem Gewand gekleidet war, mit einem goldenen Gürtel. Und der Augen hatte wie Feuer. Und er beschrieb ihnen Jesus, der ihm begegnet ist. Diese Dimensionen sind möglich. Auch für uns, auch für uns. Der Gott, der das dort drüben tut, ist derselbe, der hier ist. Auch den Bericht, was du jetzt vorhin gegeben hast. So viele Stunden tot. Und dann wieder zum Leben kommen. Der Herr ist unser Arzt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt wirklich jede Krankheit bindest in diesem Raum, im Namen Jesus. Vater, wir wollen das erleben, dass du hier Menschen berühren kannst. Heiliger Geist, du hast allen Freiraum hier. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Alles soll sich dir unterordnen, Herr. Amen. möchte gern mit euch lesen. 2. Chroniker 20. Ab Vers 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste. Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn. 2. Chroniker 20, ab Vers 20. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein, und glaubt seinem Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche im heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen: Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr ein Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Josaphat befand sich in einem Krieg. Und die Feinde kamen wieder mal. Und Josaphat hat den Herrn gefragt. Und der Herr hat gesprochen und hat gesagt: Der Sieg ist des Herrn. Der Sieg ist des Herrn. Ich werde den Sieg für euch vollbringen. Und die Armeen rüsteten sich. Und vorne dran stellte er Lobpreiser hin. Vorne dran, vor der israelischen Armee, waren Menschen, die Gott anbeten. Und sie waren geschmückt mit Banner. Das ist ein Unterschied, wenn du sagst: Jahwe, mein Banner. Das bedeutet es. Er ist unser Banner. Er ist unser Sieg. Ich möchte euch sensibel machen. Diese Situation, wo wir die Namen Gottes erfahren, sind reelle Situationen gewesen für diese Menschen. Das war keine Sache von einem Studium, sondern es war ein Erleben der Gegenwart Gottes. Und wenn wir das erleben, dass Gott unser Banner ist, unser Schutz, dass der Herr es ist, der unsere Schlachten kämpft, haben wir wieder einen anderen Zugang zu diesem Namen. Und unser Zeugnis ist was ganz anderes. Der Herr ist unser Banner, unser Siegeszeichen. Er sagt: Mein Zeichen über dir ist Liebe. Ich bin gekommen, um dir eine Zukunft zu geben. Ich bin gekommen, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu bringen. Mein Feldzeichen über dir ist Liebe. Dafür preise ich dich, Herr, für diese Liebe, die als Zeichen über uns ausgerufen wurde. Du bist unser Banner. Wir erklären, Herr, jedem Feind, der gegen uns kommt, dass er siebenfältig fliehen muss im Namen Jesus. Danken dir für deinen Schutz in unserem Leben, dass nichts passiert, was an deinen Augen vorübergeht. Und Herr, uns wird nichts aufhalten. Gar nichts kann uns aufhalten, wenn wir dir vertrauen. Wenn wir dir vertrauen, Herr. Der nächste Name ist Jahwe Zidkenu, Gott unsere Gerechtigkeit. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Du brauchst keine eigene Gerechtigkeit aufbauen. Keine eigene Gerechtigkeit. Im Epheserbrief lesen wir über die Waffenrüstung Gottes. Den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gurt der Wahrheit, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens, das Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Diese Waffen sind real. Diese Waffen sind keine Metapher. Natürlich ist jede einzelne Komponente ein Bild für Jesus. Jesus ist unser Heil. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und das Wort Gottes sagt, habt den Glauben Gottes. Und das Schwert des Geistes ist Jesus. Das Wort Gottes. Aus seinem Mund kommt ein Schwert raus, sagt die Bibel. All diese Dinge sind ein Bild für Jesus. Und die Bibel sagt, habt Jesus angezogen. Aber diese Waffenrüstung ist real in der unsichtbaren Welt. Diese Gerechtigkeit, die wir anziehen können, ist eine reale Waffe gegen den Feind. In Befreiung erleben wir das. Wir haben eine Frau da gehabt, die Missbrauch, Drogen, Okkultismus in sich hatte. Und wir kamen in der Befreiung irgendwann mal nicht mehr weiter. Und wir haben ihr den Schutzpanzer der Gerechtigkeit angezogen. Und den Helm des Heils. Und es fing an, die Manifestationen. Und sie wehrte sich gegen diese Dinge im Geist. Und ein Hin und Her und ein Kampf. Und diesen Helm des Heils, den wir auf ihren Kopf setzten, endlich wieder Kraft über seine eigenen Gedanken zu haben. Das ist was Reelles. Das ist nicht etwas, was wir uns nur bildlich vorstellen, sondern man kann das erleben. Es gibt so viele Christen, die immer noch keine Heilsgewissheit haben. Den Helm des Heils aufsetzen. Den Feind binden in diesem Bereich. Das Schlachtfeld ist unsere Gedanken. Das Schlimmste sind immer unsere Gedanken. Anklage fängt immer in unseren Gedanken an. Ach, das schaffst du doch eh nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man manchmal zu sich sagt, bist du blöd? Wer spricht denn da? Wenn ich selber rede, dann sage ich doch ich, oder? Dann ist diese Stimme vielleicht nicht von mir, sondern von jemand anders. Den Helm des Heils aufsetzen, damit ihr bestehen könnt am bösen Tag. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr stehen könnt, sagt das Wort. Danke, Herr, du bist unsere Gerechtigkeit. Keine eigene Gerechtigkeit, keine Maske aufsetzen mehr im Namen Jesus. Ich danke dir, dass wir fähig sind, Masken abzunehmen, dass wir nicht irgendwas darstellen müssen vor irgendwelchen Menschen, sondern dass wir in eine Beziehung zu dir hineinkommen, Herr, die so von Wertschätzung und gegenseitiger Achtung geprägt ist, Herr. Ich danke dir, dass du es liebst, mit uns zusammen zu sein. Du liebst es, mit deinen Kindern zusammen zu sein. Dafür preise ich dich. Der nächste Name ist Yahweh Shammah. Gott ist hier. Dieser Name begegnet uns in Hesekiel. Hesekiel hat eine Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt, er wurde am Schopf gepackt, ja, und wurde nach Jerusalem versetzt. Und Gott sagt zu ihm, Menschenkind, schau. Und er führte ihn in den Tempel Gottes. Und er sah, wie im Tempel Gottes Menschen fremde Götter angebetet haben. Er sah im Tempel Gottes, wie Menschen die Sonne angebetet haben. Er hatte eine Offenbarung, was die Ältesten Israel in ihren Köpfen was da vor sich geht. Was für abscheuliches Getier und Gewurm da herrscht. Und Gott sagt, ich nehme meine Herrlichkeit weg von diesem Tempel. Und er sah, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel Gottes verließ. Diesen Namen, der wird offenbart als die Herrlichkeit Gottes den Tempel Gottes verließ. Die Gegenwart Gottes bei den Menschen. Und später sehen wir, wie Gott wieder einen neuen Tempel baut. Wie Gott wieder verheißt, dass seine Herrlichkeit wiederkommen wird. Und das ist da, wo dieser Name offenbart wird. Das ist immer so wie so ein Gegensatz. Ja? Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der wird viel lieben. Jesus war eingeladen bei einem sehr, sehr wichtigen Menschen. Und in dieser Situation kommt eine, man weiß es nicht, ob das wirklich eine Hure war, kommt eine Frau rein, die Jesus die Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren trocknet. Und diese Herren, die saßen da und sagten, naja, wenn dieser Jesus wirklich der ist, für den er sich ausgibt, dann wüsste er doch, was das für eine Frau ist. Ja, woher wissen die es denn, was das für eine Frau ist? Und Jesus geht gar nicht darauf ein, sagt zu ihm, schau, ich bin in dein Haus, du hast mir nicht mal Wasser gegeben, um meine Hände zu waschen. Aber die hört gar nicht damit auf. Du hast mir keinen Kuss gegeben, aber sie hört nicht auf, meine Füße zu küssen. Und das ist keine Anklage, was in der Stimme Jesu ist, sondern er sagt zu ihm, er erklärt ihm, weißt du, weil sie realisiert hat, was ich ihr vergeben habe. Deshalb kann sie mir diese Liebe entgegenbringen. Dabei geht es nicht um die Höhe der Schuld, sondern wenn der Heilige Geist die Schuld offenbart, Gott ist hier. Dann bist du bereit, anders umzugehen, bestimmten Dingen. Adonai ist ein Wort, was übersetzt heißt Herr. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen Wunderwerke getan? Eine Bekannte von mir sagte im Gebet, alles, was ich möchte, ist, dass du mich kennst. Ich möchte, dass du mich kennst, Herr, und ich will dich kennen. Und das ist der Wunsch meines Herzens. Wenn Wunder geschehen, wenn Zeichen geschehen, wenn Dämonen ausfahren, dann ist es, um eine Person in die Gemeinschaft mit Gott hineinzubringen. Um jemanden wieder Würde zu geben, wo die Würde genommen wurde. Es ist nicht dazu da, um einen Dienst zu bestätigen. Die Zeichen und die Wunder Gottes sind nicht dazu da, um Menschen von Gott zu überzeugen, sondern es ist ein Ausdruck Gottes Liebe für diese Menschen. Gott möchte diese Menschen heilen. Er möchte euch gesund sehen. Nicht, weil er möchte, dass du ein Zeugnis gibst, sondern weil du ihm wert bist, weil ihm an dir was liegt. Herr, ich möchte, dass du mich kennst. Gott steht nicht zum Ausverkauf. Gott ist kein Angebot, kein Schnäppchen, sondern Gott ist es würdig, ist es wert, dass man ihn sucht. Er liebt uns so sehr. Er ist es, der zuerst auf uns zukommt und uns sucht. Und er sagt, ich locke dich und ich komme mit meiner Güte. Aber Gott ist es wert, dass wir ihn suchen, von uns aus. Gott ist es wert, nicht nur oberflächliche zweite Hand Offenbarungen zu bekommen, sondern wir brauchen persönlich die Offenbarung Gottes in unserem Leben. Wir brauchen persönlich, dass die Bibel real wird für uns. Vielleicht gibt es einen Namen Gottes, der noch gar nicht offenbart ist. der vielleicht in deinem Leben offenbart werden soll. In Sprüche 8, Vers 14, da spricht es über die Weisheit. Und da spricht die Weisheit, das ist ein Bild für Jesus übrigens. Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht. Mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten, treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Ich liebe, die mich lieben. Und die mich suchen, finden mich. Vater, ich danke dir, dass wir dich anfangen wieder zu suchen, dich konkret in unserem Leben wieder suchen, dich in unseren Situationen wieder suchen, in unseren Familien wieder suchen. Danke, dass wieder ein Altar aufgerichtet wird in unserem Leben, ein Altar Gottes in unseren Familien. Jesus, du bist wert. Du hast einen guten Plan für unser Leben. Und Herr, wir wollen diesen Plan erleben. Wir wollen das erleben. Wir wollen das sehen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns wieder neu ziehst. Dass du uns wieder neu ziehst an dein Herz. Von Jesus heißt es, das Kind aber wuchs und erstarkte. Erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Jesus selber hatte es nötig, zu wachsen in der Erkenntnis. Jesus hat die Schriften geforscht, erforscht und hat geguckt, ob es sich wirklich so verhält. Er musste drüber lesen, was seine Berufung ist. Jesus suchte beständig in seinem Leben Gott, obwohl er alles über Gott wusste. Er musste immer wieder neu sich hingeben. Die Bibel sagt, und Jesus ging zum Gebet nach seiner Gewohnheit. Jesus hatte diese Gewohnheit, ein regelmäßiges Gebetsleben zu haben. Aber Jesus hatte nicht dieses schlechte Gewissen. Jetzt habe ich nicht genug gebetet. Sondern es war ein Bedürfnis, mit seinem Vater zusammen zu sein. Und das ist, was Gott sich für uns wünscht. Dass unser Leben nicht geprägt ist vom schlechten Gewissen. 5 Minuten mit Gott am Tag, sagt der eine Prediger zu dir. Und der andere sagt, 10 Minuten in Zungen sprechen, jeden Tag. Und der andere sagt, 1/4 Stunde. Und die ganz Heiligen sagen, ja, Jesus hat gesagt, könnt ihr nicht 1 Stunde mit mir wachen? Gott sehnt sich nach Beziehung zu uns. Und wenn du dich selber nicht kennst und auch nicht wie du funktionierst, erkennst. Die einen mögen gern am Morgen beten, die anderen erst am Abend. Aber die, wo am Abend lieber beten, die haben permanent ein schlechtes Gewissen, weil sie hören, früh des Morgens sollst du deine Gebetszeit haben. Wer sagt denn sowas? Und wieder hören wir irgendwas, was irgendjemand sagt. Aber in unserem Herzen haben wir keine Gewissheit. Und Gott hat uns zur Freiheit berufen. Du sollst frei sein in deiner Beziehung zu Gott. Gott möchte eine eigenständige Beziehung zu dir haben. Vielleicht bist du nur in der Lage, 5 Minuten mit Gott zu sprechen. Dann hab diese 5 Minuten mit einem guten Gewissen. Benütz diese 5 Minuten zu sagen, Herr, du kannst mit mir reden. Ich bin bereit. Du kannst auch diese Zeit in mir steigern. Du kannst mir neu einen Wunsch geben nach mehr Gebet. Du kannst mir einen Wunsch geben nach mehr Lobpreis. Bitte Gott drum und versuch nicht selber dich dahin zu vergewaltigen, irgendwas zu machen, wo kein Glaube dahinter steckt. Zur Freiheit bist du berufen. Christus, die Bibel sagt, Christus hat uns zur Freiheit frei gemacht. Du bist frei, um diese Freiheit zu erlangen. Das ist gigantisch. wünsche uns, dass wir Gott wieder neu suchen. Vielleicht können wir zusammen beten.